Bevor wir mit der Predigt starten, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken beim Jungschi-Team für ihren Einsatz im UFLA, den sie hatten, Auffahrtslager. Danke vielmals, dass ihr das gemacht habt. Danke auch all denen, die letzten Donnerstag uns schon vorher angepackt haben. Wir waren letzten Donnerstag in der FEG Lopen. Da sind ein paar schon früher gegangen, am Mittwoch helfen aufstellen. Wir waren etwa schätzungsweise 100 Leute gewesen, haben auch viel geholfen wieder verräumen. Danke vielmals auch für das. Und ich möchte noch Franz Dillier ganz herzlich gratulieren zum Geburtstag. Er hat sich das gewünscht, dass ich das mache. Er hat mir gesagt, er wird 35. Das ist krass, sehr jung geblieben. Gut, wir fahren weiter mit dem Römerbrief. Und der Titel der heutigen Predigt ist Wandeln im Geist. Wandel im Geist. Und dieses Wandeln ist also etwas, wo wir tun sollen, aktiv tun sollen, wo wir praktizieren sollen. Unser Denken, unser Handeln soll geprägt sein von diesem Wandel im Geist, im Heiligen Geist. Und der Römerbrief zeigt uns, wie wir das tun können, warum, dass wir das überhaupt tun können und wie wir dazu kommen. Wandel im Geist. Und ich möchte dazu aus Römer 8 die Verse 2 bis 4 und ich werde noch Vers 1 dazu nehmen, obwohl ich vor etwa einem Monat eine Predigt dazu gehalten habe, möchte ich die Verse 2 bis 4, aber auch 1 bis 4 mit euch gemeinsam anschauen. Römer 8, ich lese von Vers 1 bis Vers 4. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das ganze Gesetz des Geistes des Lebens ist in Christus Jesus und hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ich habe dazu drei Punkte, die ich genauer anschauen möchte. Der erste Punkt ist das Problem, Schwäche des Fleisches. Dann der zweite Punkt ist die Lösung, Christus und seine Gerechtigkeit. Und der dritte Punkt dann, das Resultat, der Wandel im Geist. Also zuerst das Problem, dann die Lösung und dann die Schlussfolgerung, das Resultat daraus. Starten wir mit dem Problem, die Schwäche des Fleisches. In Vers 3 lesen wir, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Fleisch ist kraftlos. Und so macht es dieses Fleisch, das kraftlos ist, dem Gesetz unmöglich, was? Uns zu retten. Uns zu erlösen. Mit dem Gesetz ist die Tora gemeint. Wir kennen die 10 Gebote davon. Wir sollen nicht töten, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht stehlen. Und wenn wir dort durchgehen, dann würden wir uns sicher bei einem Gesetz, werden wir feststellen, wenn wir uns ertappen, das haben wir nicht eingehalten. Auch wenn es nur einmal ist, dass wir etwas nicht eingehalten haben. Wir haben gehört in der Lesung in Jakobus 2, Vers 10, wenn man durch ein Missglück mit einem Fehltritt über das Gesetz das macht, dann bricht man alle Gesetze. Und das Fleisch ist eben schwach. Wir können das Gesetz nicht einhalten. Und vielleicht können wir es eine Zeit lang, und nach außen wirkt es, als ob wir gute Menschen sind, aber unser Herz kann gleichzeitig weit weg sein. Es ist keine Freude, keine Liebe dabei. Im griechischen Text lesen wir, dass dieser Begriff schwach, kraftlos, auch mit krank übersetzt werden kann. Es ist also etwas, das krank ist. Unser Fleisch ist krank. Unser Wesen, unser Herz hat nicht die nötige Kraft, die Gesetze vollkommen einzuhalten. Theoretisch wäre es möglich, wenn wir die Gesetze einhalten, perfekt einhalten, ein Leben lang perfekt einhalten, dass wir den Zugang zu Gott erhalten würden. Ich würde sagen, ja, komm herein, komm zu mir, Gott, der heilig ist, gerecht, vollkommen ist. Wenn wir selber vollkommen und gerecht sind, dann dürfen wir zu Gott kommen. Aber es heißt hier, durch das Fleisch, das heißt durch unsere sündhafte Art, haben wir diese Kraft nicht. Und weil wir diese Kraft nicht haben, bringt das Gesetz es nicht zustande, dass wir in den Himmel eintreten können. Es macht, unsere Schwäche macht es dem Gesetz unmöglich, dass wir in den Himmel eintreten. Das Gesetz sollte eigentlich eine Hilfe sein. Wir können sagen, ich habe diese Gebote eingehalten und das Gesetz bestätigt das, ja, sie wurden eingehalten. Aber durch das, dass wir es nicht tun, ist es dem Gesetz unmöglich, dass wir in den Himmel kommen. Begriff unmöglich kommt an weiteren Stellen vor im Neuen Testament. Ich lese nur zwei. Die eine Stelle ist in Apostelgeschichte 14, Vers 8. Dort heißt es, und es war ein Mann in Lystra, der saß da ohne Kraft. Das ist der gleiche Begriff, der da gebraucht wird. Keine Kraft haben, schwach sein. Ohne Kraft in den Füßen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Also wenn der Mann gehen könnte, hätte er Kraft in den Beinen. Aber er hat diese Kraft nicht. Und so sind auch wir in dem Sinn gelähmt, das Gesetz zu halten, haben diese Kraft nicht. Oder der Begriff kommt auch in Matthäus 19, 24 und folgende Verse vor. Da geht es um den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, ich habe alle Gebote eingehalten. Was muss ich denn noch tun, um erlöst zu werden? Und Jesus sagt ihm, geh und verkaufe alles. Und dann stellt der reiche Jüngling fest, das möchte ich nicht tun. Er möchte nicht seinen Reichtum aufgeben. Läuft weg. Und dann sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn gerettet werden? Und dann sagt Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist's unmöglich, wieder dieser Begriff, es ist unmöglich, menschlich gesehen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dem Gesetz ist es unmöglich, uns zu retten, weil wir durch unsere Schwachheit es dem Gesetz auch nicht möglich machen. Wir halten das Gesetz nicht ein. Und die Gefahr, in der wir stehen, ist, dass wir denken, wir können das Gesetz doch einhalten und wir sind doch eigentlich ganz gute Menschen. Martin Luther schrieb Folgendes zu dieser Einstellung gegenüber dem Gesetz. Er sagt, es ist wie bei einem kranken Mann, der Wein trinken will, weil er törichterweise meint, dadurch werde seine Gesundheit zurückkehren. Wenn nun der Arzt, ohne den Wein selbst zu kritisieren, zu ihm sagt, es ist unmöglich, dass der Wein dich heilt, er wird dich nur kränker machen, dann verurteilt der Arzt nicht den Wein, sondern nur das törichte Vertrauen des Kranken in ihn. Also Luther sagt, das Gesetz per se ist nicht schlecht, aber wenn wir meinen, dass wir das Gesetz einhalten können, auf uns selber vertrauen und meinen, wenn ich jetzt das einigermaßen einhalte, dass das reicht, dann sind wir töricht. Das ist so, wie wir sagen würden, ich kann ein bisschen Wein trinken, aber ich brauche eigentlich keinen Arzt, ich brauche nicht wirklich ein Medikament, um eine Krankheit zu heilen. Luther sagt weiter, denn dieser Mann braucht eine andere Medizin, um gesund zu werden, damit er dann auch seinen Wein trinken kann. So braucht auch unsere verdorbene Natur eine andere Art von Medizin als das Gesetz, durch die sie zur Gesundheit gelangen kann, damit sie dann das Gesetz erfüllen kann. Also wir brauchen einen Arzt, wir brauchen jemanden, der uns gesund macht, damit wir dann die Gebote einhalten können. Und dieses Bild zeigt uns, was Luther hier uns gibt, das Problem. Wir denken, ich vertraue auf mich, ich vertraue darauf, dass ich das Gesetz, das, was Gott von mir will, durch einen guten Wandel einhalten kann und stelle nicht fest, merke nicht, dass ich eigentlich krank bin und dass ich das Gesetz nicht vollkommen einhalten kann, weil wir schwach sind durch das Fleisch. Es ist durch das Fleisch unmöglich, die Gesetze einzuhalten. Wir brauchen ein stärkeres Medikament. Ja, wir brauchen einen Arzt, der uns heilt. Und das ist Jesus selber. Wenn wir die anderen Religionen betrachten auf dieser Welt, die da existieren, dann sieht man immer wieder diese Selbstüberschätzung, dieses Denken, dass ich kann mich selber erlösen. Ich nehme da als Beispiel mal den Islam. Es ist ganz spannend, wenn man den Koran so liest, was da für Aussagen drin vorkommen. In Sure 7, Sure ist ein Kapitel, in Sure 7 wird uns die Begebenheit von Adam und Eva geschildert. Es ist sehr ähnlich wie im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Adam und Eva werden versucht und sie essen von der Frucht. Aber was sagen sie dann? Im Vers, in Ayat 23 steht dann, Adam und Eva sagten, unser Herr, wir haben uns gegen uns selbst versündigt. Und das ist ein frappanter, großer Unterschied gegenüber dem, was uns die Bibel sagt. Adam und Eva haben sich versündigt gegen Gott. Sie haben rebelliert gegen Gott. Und hier im Koran heißt es, sie haben sich gegen sich selbst versündigt. Das ist das große Problem. Und wenn man gegen sich selbst sich versündigt, heißt das, dass man sich nicht direkt gegen Allah versündigt hat. Und das ist auch so in der islamischen Theologie, kann man mit der Sünde Allah nicht irgendwie, ist es nichts Negatives gegenüber Allah direkt, sondern man schadet vor allem sich selber. Allah steht über der Sünde, er wird davon nicht betroffen, sondern man schadet sich selber. Und dann sagt der Islamwissenschaftler Professor Windrow Sweetman, er meint, dass die Muslime einen Handel eingehen müssen. Sie machen etwas Schlechtes und dann machen sie dafür etwas Gutes und Allah sieht das und vergibt ihnen. Also fast ein bisschen wie Karma. Man tut etwas Schlechtes, dann könnte etwas Schlechtes folgen, aber wenn man etwas Gutes macht, dann folgt etwas Gutes. Also schlechte Taten können mit guten Taten aufgehoben werden. Die Islamwissenschaftlerin Dr. Christine Schirmacher, eine ganz bekannte Persönlichkeit aus Deutschland, sie ist verheiratet, auch mit dem Professor Schirmacher, Thomas Schirmacher, man nennt ihn manchmal der evangelische Papst, vielleicht kennt ihr ihn. Sie schreibt Folgendes, sie sagt, nicht das Herz des Menschen fasst der Koran als grundsätzlich böse und gegen Gott gerichtet auf, sondern der Mensch wird von außen durch den Teufel zum Bösen getrieben. Der Mensch hat nach Auffassung des Korans also die freie Wahl, den freien Willen, zwischen Guten und Bösen bei seinen Entscheidungen zu treffen. Das grundsätzliche Gefangensein oder Verkauftsein unter die Sünde, wie in Römer 7,14 geschrieben steht, kennt der Koran nicht. Also das Herz des Menschen ist dann nicht böse per se, sondern das Böse tritt von außen an den Menschen heran und man kann sich jetzt entscheiden, will ich das tun oder will ich das nicht tun. Und genauso denken die Menschen doch auch immer wieder. Ich habe etwas Schlechtes getan, jetzt muss ich etwas Gutes tun, dann hebt sich das auf und dann kann ich vor Gott kommen und er vergibt mir. Aber die Bibel sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8, 21. Es ist nicht von außen per se, was uns dazu verführt, Schlechtes zu tun, sondern es kommt aus unserem Herzen selber. Unser Herz, unser Dichten und Trachten des Herzens ist böse. Der Islamwissenschaftler Earl Elder, er schreibt, der Islam kennt das Dogma von der Sünde, damit meint er die Erbsünde, nicht, sondern nur von den Sünden. Also eine Erbsünde, das, was Adam und Eva getan haben, gemäß der christlichen Theologie, sie haben sich versündigt und so ist die ganze Menschheit gefallen, Römer 5, Vers 12, das kennt der Islam nicht. Christine Schirmacher sagt, wenn der Mensch sich nicht im Zustand des Getrenntseins von Gott befindet und keine Erbsünde existiert, ist auch keine Erlösung und Versöhnung mit Gott erforderlich. Der Gedanke der stellvertretenden Erlösung erscheint der islamischen Theologie unlogisch, ja, unvernünftig zu sein. Also der Islam kennt keine Erbsünde, kein verdorbenes, kaputtes Herz, das erlöst werden muss. Und so ist es logisch, dass dann in Sure 112, das zweitletzte Kapitel, ganz klar steht, dass Gott einzig ist und dass er keinen Sohn hat, dass die ganze Trinität und auch, dass Jesus dann der Sohn Gottes ist und Gott selber ist, das wird ganz klar abgelehnt. Es ist auch nicht nötig. Aber im Römerbrief, da lesen wir von der Sünde. Diese Hauptsünde, diese Erbsünde, die uns trennt von Gott. 45 Mal kommt der Begriff die Sünde im Römerbrief vor. Nicht Sünden, Auswirkung der Sünde, sondern die Sünde, das Hauptproblem, das Getrenntsein von Gott. Und dieses Getrenntsein führt dazu, dass unser Herz rebelliert gegenüber Gott, wir nicht zu ihm kommen möchten, wir uns ihm nicht nahen möchten und so können wir die Gesetze nicht einhalten. Wir sind schwach. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, dass wir das selber nicht tun können. Dass auch in die Kirche gehen, Gutes tun, ab und zu mal beten, Loblieder singen, dass das dich nicht rettet, dass das die falschen Taten, die falschen Gedanken, die falsche Handlung nicht einfach aufhebt. Sondern wir brauchen eben nicht Wein, sondern wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Erlöser. Und das wird hier so schön in Kapitel 8 uns dargestellt. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Lösung. Die Lösung vom Problem, nämlich Christus und seine Gerechtigkeit. Es ist Jesus Christus, der die Lösung ist für unser Problem. Nicht ich selber, nicht meine Bemühungen, sondern Jesus selbst. Ich lese nochmal von Vers 2 bis Vers 4a. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Gott hat es vollbracht, dass wir erlöst werden können. Und wie? Indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Hier in diesen Versen wird das Evangelium wunderbar zusammengefasst. Das Erste, was wir hier lesen, ist, es ist dem Gesetz unmöglich, was dem Gesetz aber unmöglich war, das tat Gott. Denken wir an Matthäus 19, 26. Es ist unmöglich für den Menschen, sich zu retten. Aber nur weil es für den Menschen unmöglich ist, ist es nicht für Gott unmöglich. Für Gott sind alle Dinge möglich. Was hat Gott getan? Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, der da stellvertretend für dich und mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das hat Gott gemacht. Er hat nicht gesagt, streng dich mehr an, hat nicht noch mehr Gebote, neben den 10 Geboten uns gegeben, sondern er hat gesagt, du selber kannst das nicht, Jesus macht es für dich. Diese geforderte Gerechtigkeit vom Gesetz, diese Vollkommenheit, hat Jesus vollkommen erfüllt, weil Jesus ein vollkommenes Leben auf der Erde gelebt hat, weil er alle Gebote vollkommen eingehalten hat, weil er nie sich versündigt hat. Er hat alles vollkommen gemacht. Das hat Gott getan. Er hat seinen Sohn geschickt, damit wir errettet werden können. Aber spannend ist auch zu sehen, wenn wir zum Beispiel Epheser 2,8 lesen, dass diese Erlösung durch Jesus Christus, dass wir dann auch gedenken während dem Abendmahl nachher, dass es nicht etwas ist, das einfach wir anerkennen müssen, rein intellektuell, sondern wir sollen davon so richtig begeistert und erfüllt werden. Und dass es nicht einfach nur ein Wissen ist, ah ja, das hat Jesus mal getan, sondern er hat es für mich persönlich getan. Und was hat Gott gemacht, damit wir zu diesem Punkt kommen, dass wir diese Erlösung erkennen und Gott vertrauen? Er hat unser Herz verändert. Er hat die Schwachheit des Fleisches, das wir haben, die Schwachheit des Herzens, hat er zerstört und hat uns ein neues Herz gegeben. Er hat uns sogar den Glauben geschenkt. In Epheser 2, Vers 8 lesen wir das. Denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben. Und dann heißt es, und das nicht aus euch. Der Glaube, den du hast, ist nicht etwas, das du selber produziert hast. Das hat Gott dir geschenkt. Es ist nicht aus euch. Und es heißt dann noch, Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Der natürliche Mensch hat ein schwaches, rebellisches Herz. Der Glaube ist nicht etwas, das den Menschen natürlich einfach so kommt. Es ist etwas Übernatürliches, das Gott schenkt. Und es schickt seinen Sohn und Jesus tut alles am Kreuz, dass er die Sünde vernichtet und uns erlösen kann. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und in Philipper 2, Vers 6 heißt es, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also Jesus kam, wurde wie wir Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Gott hat seinen Sohn geschickt und Jesus kommt und er erniedrigt sich selbst und wird sogar gehorsam bis ans Kreuz. Und was tut jetzt Jesus? Was macht er? Wir lesen in Römer 8, er hat seinen Sohn gesandt. Er kommt in die Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Jesus verurteilt die Sünde im Fleisch und er schenkt diese geforderte Gerechtigkeit. Er erfüllt sie vollkommen und schenkt sie uns. Es ist wichtig noch zu erwähnen an dieser Stelle, dass Jesus, als er Mensch wurde, dann lesen wir hier, ist er gekommen in der Gestalt wie das Fleisch. Aber er hat eine Menschennatur angenommen, aber er hat keine sündhafte Natur angenommen. Also Jesus blieb vollkommen Gott und blieb vollkommen sündlos. Er hat den Leib, die Gestalt wie das Fleisch der Sünde angenommen, aber er hat nicht einen sündhaften Leib oder einen sündhaften Charakter angenommen. Das ist ganz wichtig. Wenn Jesus nicht sündlos gewesen wäre, dann hätte er uns nicht erretten können. Aber Jesus war sündlos und er erfüllt die Forderung des Gesetzes und schenkt uns dann seine vollkommene Gerechtigkeit. Und was ist die Auswirkung? Römer 8, Vers 1. So, folglich, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Und vor einem Monat habe ich das noch etwas ausgeführt, wie wir gerecht gesprochen sind, wie wir eine neue Kreatur sind, wie die ganze Sünde vernichtet wurde, wie unser Herz verändert wurde, wie Jesus alles getan hat, damit es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Kommen wir zum dritten Punkt, zum Resultat. Was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Es ist ein Wandeln im Geist, ein Wandeln mit der Hilfe des Heiligen Geistes. In Römer 8, Vers 1 und dann in Vers 4 lesen wir, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Römer 8, 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und in Vers 4 ebenfalls, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Jetzt, nicht, dass ihr verwirrt seid, in gewissen Manuskripten fehlt dieser Teil in Vers 1. Vielleicht habt ihr das dann nicht in eurer Bibel drin. Aber es ist zweimal eigentlich der gleiche Satz. Und er ist wahr. Ob er jetzt in Vers 1 vorkommt oder nicht, definitiv kommt er in Vers 4 vor. Wir wandeln also nicht mehr im Fleisch, sondern wir wandeln im Geist. Also wir wandeln mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Vers 2 sagt uns das auch, dass es jetzt ein Gesetz des Geistes, des Lebens gibt in Christus Jesus. Wir haben letzten Donnerstag Auffahrt gefeiert, Jesu Himmelfahrt, und bald werden wir Pfingsten feiern. Und was ist am Pfingsten passiert? Der Heilige Geist kam. Gott kam wieder in der Person des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist hilft uns nun, jetzt die Gesetze einzuhalten. Das heißt nicht, dass wir vollkommen sind. Wir werden ein Leben lang damit zu kämpfen haben, wirklich Gott zu gehorchen. Aber nicht unsere Gerechtigkeit rettet uns, sondern Jesu vollkommene Gerechtigkeit. Und doch sollen wir gegen außen das zeigen, dass wir Christen sind. Wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen auf ihn hören. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Im Heidelberger Katechismus, die Frage 53, wird gefragt, was glaubst du vom Heiligen Geist? Und dann heißt es, er ist mir gegeben und gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Also der Heilige Geist ist da und ich bekomme Anteil an Jesus Christus und alle seine Wohltaten, alles Gute, was Jesus getan hat, alle seine Versprechen, die er uns gegeben hat, gelten mir. Und der Heilige Geist tröstet mich. Er hilft mir dann auch, das, was Jesus von mir verlangt, auch umzusetzen. Nicht vollkommen, aber Schritt um Schritt, dass wir da vorwärts gehen. Und dieses Wandeln im Geist, ein anderer Begriff dafür, ist Heiligung. Wir sollen immer wie ähnlicher werden wie unser Erlöser, unser Erretter, Jesus Christus. Wir sollen immer wie heiliger und vollkommener werden. Bis zum Schluss bleibt Jesu vollkommene Heiligkeit unsere Erlösung. Aber das heißt nicht, dass wir einfach uns hingeben sollen, sündigen sollen und dann sagen können, ah, Jesus vergibt mir ja schon. Nein, sondern wir sollen jetzt uns bemühen, Jesus nachzufolgen. Und das beinhaltet immer zwei Dinge. Der Theologe Thomas Watson nennt es ein Ausfegen der Sünde, diesen alten Sauerteig immer wie mehr auslöschen. Und das zweite ist Römer 12, 2, unsere Sinne zu erneuern. Den Blick auf Jesus immer wieder zu erneuern. Also ein Nein zur Sünde und ein Ja, ein Ausstrecken auf Jesus Christus. Das beinhaltet das Leben eines Christen. Wie sieht das praktisch aus? Thomas Watson, er schreibt in seinem Buch Darlegung der christlichen Lehre, wie die ursprüngliche Verderbtheit alle Bereiche verdorben hat, das Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt, keinen Teil ist gesund, so erstreckt sich die Heiligung über die ganze Seele. Nach dem Sündenfall war der Verstand in Unwissenheit, aber durch die Heiligung sind wir im Licht des Herrn, Epheser 5, 8. Nach dem Sündenfall war der Wille verderbt. Er war nicht zum Guten fähig, sondern in Rebellion. Durch die Heiligung ist eine gesegnete Fügsamkeit im Willen. Er gleicht dem Willen Gottes und stimmt mit ihm überein. Nach dem Sündenfall waren die Neigungen auf die falschen Gegenstände ausgerichtet. Durch die Heiligung werden sie in eine liebliche Ordnung und Harmonie gebracht. Die Betrübnis richtet sich auf die Sünde, die Liebe auf Gott und die Freude auf den Himmel. Also wir werden mit anderen Worten verändert, vollkommen verändert durch Jesus Christus. Und mit diesem neuen Herzen, mit der neuen Erkenntnis möchten wir jetzt uns auf Jesus ausrichten. Römer 8, 12 und 13 fasst es zusammen. Es heißt, so sind wir also, Geschwister, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist, durch den Heiligen Geist, die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was heißt das? Es sind zwei Sachen. Das erste ist, mit dem Leben als Christ, mit der Wiedergeburt, mit der Erlösung, treten wir in einen geistlichen Kampf ein. Das haben wir gesehen in Römer 7. Dieses manchmal hin und her gerissen sein. Ich möchte Gott nachfolgen, aber ich mache immer wieder Fehler. Ich sündige immer noch. Das ist ein Kampf. Aber diesen Kampf treten wir ein. Und das Zweite ist, wir müssen einander helfen bei diesem Kampf. Dieses Nein zur Sünde und Ja zu Christus, dieses Leben als Christ, da brauchen wir einander, einander zu ermutigen, vorwärts zu gehen. Also möchte ich euch als etwas Praktisches Folgendes mitgeben. Ermutigt einander in den Teams, wo ihr aktiv seid, in den Hauskreisen, nachher der Sandwichbar, mit einem Telefonat, mit einem E-Mail. Stellt doch mal das nächste Mal, wo ich euch trefft, im Hauskreis oder in der Männergruppe, in der Frauengruppe, stellt euch die Frage, wie geht es dir im Wandel im Geist? Wie geht es dir im Glauben? Es ist gut und nett, wenn wir theologisieren und uns austauschen über spannende theologische Erkenntnisse, aber eigentlich ist unsere Aufgabe, dass wir einander helfen in diesem Wandel im Geist. Dass wir verstehen, was das Evangelium bedeutet, was es heißt, Christ zu sein. Dass wir einander ermutigen und stärken, Nein zu sagen zur Sünde und Ja immer wieder zu Jesus Christus. Wie sieht dieser Kampf aus? Ich habe dazu ein Zitat von der Institutio von Calvin. Und Calvin, einige lieben ihn, andere weniger. Und die einen, die ihn nicht so mögen, sagen, oh, er ist so hart oder er ist sein Gesichtsausdruck auf den Bildern. Er sieht etwas hässig aus. Aber Calvin ist eigentlich fast wie der Matthias. Ganz ein herzlicher Typ. Und die Institutio ist so seelsorgerlich pastoral. Also man merkt anhand von Calvin, dass er Prediger war und dass er die Leute besucht hat. Er hat ganz viel mehr als über die Prädestination geschrieben. Das ist eigentlich ein kleiner Teil von seiner Institution. 4 Kapitel von 80, also es sind 5%. Und jetzt im dritten Kapitel, im dritten Buch, da schreibt er Folgendes, wie dieses Vorwärtsgehen im Geist aussieht. Es hat aber kein Mensch in diesem irdischen Kerker des Leibes Kraft genug, um mit rechter Freudigkeit seinen Lauf dahin zu eilen. Ja, die meisten leiden unter solcher Schwachheit, dass sie nur wankend und klinkend, ja auf dem Boden kriechend, bescheiden vorankommen. Ich dachte, ah, wie gut das tut, das zu hören. Ich komme mir wirklich oft so vor unter der Woche, dass ich einfach nur kriechend und hinkend und kaum vorwärts gehend Richtung Himmel gehe. Und manchmal frage ich, ob ich überhaupt Richtung Himmel gehe. Diese sündhafte Natur in mir, zu was ich fähig bin, erschreckt mich manchmal zutiefst. Und dann sagt er, wir alle sind so schwach, dass wir eigentlich nur kriechend langsam vorwärts gehen. Und der Matthias wird das noch hören, also kann ich es auch sagen. Auch der Matthias ist manchmal hinkend und kriechend.
auch die Ältesten, auch die Gemeindeleitung, wir alle. Nur wenn man Theologie studiert hat, heißt es nicht, dass man dann ein Superchrist ist und einfach so schnurstracks Maschinen Richtung Himmel geht und dass einem alles gelingt. Und ich denke auch, die älteren Leute, 70 plus, 80 plus, können das wohl bestätigen, dass es bis zum Schluss ein Kampf bleibt. Calvin fasst das super zusammen. Wankend, hinkend, auf dem Boden kriechend, gehen wir Richtung Himmel. So sollen wir denn alle nach dem Maß unserer kleinen Kraft unseren Gang tun und den angefangenen Weg fortsetzen. Niemandes Weg wird so unglücklich sein, dass er nicht alle Tage ein Stücklein hinter sich bringen könnte. Also Calvin sagt, nicht aufgeben. Wenn du hinkend in den Himmel gehst, Hauptsache du gehst hinkend in den Himmel. Kriechend, Hauptsache du gehst Richtung Himmel. Jesus wird dann nicht fragen, bist du ganz schnell und volle Kraft zu mir gekommen oder kommst du kriechend und hinkend? Und jeden Tag, wo wir auch nur ein bisschen Sieg erlangen können, soll uns ermutigen. Wenn wir einmal nicht wütend werden, obwohl wir genervt sind, wenn wir einmal nicht eine Notlüge aussprechen, obwohl wir das gerne tun würden, das ist schon ein kleiner Sieg, wo wir uns darüber freuen dürfen. Er sagt, wir sollen aber alle nicht aufhören, danach zu streben, dass wir auf dem Weg des Herrn beständig etwas weiterkommen, wollen auch bei der Geringfügigkeit des Fortschritts nicht den Mut sinken lassen. Vielleicht sieht man erst in einem Jahr einen kleinen Fortschritt, vielleicht auch nicht, vielleicht erst in 2 Jahren. Es soll uns nicht entmutigen. Mag auch das Weiterschreiten unseren Wünschen nicht entsprechen, so ist doch die Mühe nicht verloren, wenn nur der heutige Tag über den gestrigen Sieger bleibt. Wir wollen in aufrichtiger Einfalt auf unser Ziel schauen und nach dem Zielzeichen uns ausstrecken. Wir wollen in unablässiger Mühe danach ringen, besser zu werden, als wir waren, bis wir dann endlich zur Güte selber hindurchgedrungen sind. Und so auch auf dem Sterbenbett wird dieser Kampf noch sein. Sonst könnt ihr auch den Matthias fragen, wie das manchmal aussieht. Ich denke da an Pilgrim's Progress, die Pilgerreise, den ganzen Kampf, den er durchschritten hat, Christian. Dann stirbt er so langsam, geht durch diesen Fluss des Todes und selbst dann verliert er noch den Boden unter den Füßen und denkt, ach, ich gehe verloren. Und dann kommt eine Hand, die Hand von Hoffnungsvoll, streckt sie ihm entgegen und zieht ihn raus. Also bis zum Schluss brauchen wir einander. Dran zu bleiben, müssen wir einander ermutigen, im Geist zu wandeln. Und das Schöne ist, weil Jesus der vollkommene Sieger ist, weil er den Sieg vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, dürfen wir kriechend, hinkend, dahin taumelnd, aber trotzdem im Sieg von Jesus Christus vorwärts gehen. Das darf uns ermutigen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von Herzen für diesen Text hier in Römer 8. Ich danke dir für diese Wahrheit, die wir da lesen durften, dass du deinen Sohn geschickt hast. Und das, was wir nicht tun konnten, hast du in ihm vollbracht. Danke für das Evangelium, danke für die Erlösung. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, durch den Heiligen Geist diesen Wandel im Geist auch zu praktizieren. Auch wenn es kriechend und hinkend ist, wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen einander ermutigen und stärken, die Hand reichen, einander ziehen, wo es nötig ist. Und danke, hilft uns da dabei. Danke für die Gemeinde hier, die wir haben dürfen, Geschwister haben dürfen, die uns dich lieb machen und uns helfen, Nein zu sagen gegenüber dem alten Fleisch. Danke, dürfen wir einander haben und danke vor allem, dürfen wir dich, Jesus Christus, haben. Amen.